Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich der Frau Bundeskanzlerin heute angeboten habe, meinen Rücktritt vom Amt des Bundeslandwirtschaftsministers. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass ich im Oktober politisch und rechtlich richtig gehandelt habe, als ich den SPD-Vorsitzenden Gabriel informiert habe.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeslandwirtschaftsminister Friedrich ist über die Affäre um den SPD-Politiker Edati gestürzt. Der CSU-Politiker erklärte heute seinen Rücktritt. Friedrich hatte im vergangenen Oktober noch als Innenminister SPD-Chef Gabriel darüber informiert, dass der Name Edati im Zusammenhang mit Ermittlungen im Ausland aufgetaucht sei. Dem ehemaligen Abgeordneten wird vorgeworfen, er habe kinderpornografisches Material besessen. Friedrich steht nun im Verdacht, Dienstgeheimnisse verraten zu haben.
Punkt 17 Uhr im Bundesministerium für Landwirtschaft. Hans-Peter Friedrich wirkt gefasst und selbstbewusst, als er seinen Rücktritt verkündet und nochmals betont, er hätte richtig gehandelt, als er SPD-Chef Gabriel wegen eines möglichen Fehlverhaltens des Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati warnte.
Aber ich sage auch, dass der Druck in den letzten Stunden auf mich so gewachsen ist, dass ich glaube, dass die Aufgaben, die zu bewältigen sind, hier in diesem Haus, hier in diesem Landwirtschaftsministerium, nicht mehr mit der Konzentration, mit der Ruhe, aber auch mit der politischen Unterstützung, die dafür notwendig ist, ausüben kann.
Die fehlende politische Unterstützung, damit war wohl auch die Bundeskanzlerin gemeint. Offenbar wog der Vorwurf, Friedrich hätte Geheimnisverrat begangen, für Merkel zu schwer. Dennoch Lob zum Abschied.
Ich erinnere besonders daran, dass Hans-Peter Friedrich nach den schrecklichen Taten der NSU intensiv daran mitgewirkt hat, dass die deutschen Sicherheitsbehörden die notwendigen Konsequenzen ziehen.
So wurde aus einer Affäre Edati ein Rücktritt Friedrich mit immer noch vielen ungeklärten Fragen. Edati hat sich aus dem Ausland Videomaterial mit Nacktaufnahmen von Kindern liefern lassen. War auch strafbare Kinderpornografie dabei? Hat Ex-Innenminister Friedrich tatsächlich Geheimnisverrat begangen, als er SPD-Chef Gabriel warnte? Hat die SPD-Spitze Edati informiert, sodass dieser Beweismaterial vernichten konnte? SPD-Chef Gabriel sagt nein.
Weder Herr Steinmeier noch Herr Oppermann noch ich haben irgendwie Herrn Edati informiert. Ganz im Gegenteil. Ich bin Herrn Edati zum Beispiel überhaupt nicht mehr begegnet. Man geht dann sozusagen solchen Dingen auch aus dem Weg, weil man weiß, da könnte es sein, es gibt Ermittlungen.
Trotzdem fordern Teile der Opposition, es müsse auch gegen die SPD-Spitze wegen Strafvereitelung ermittelt werden.
Zum Rücktritt von Minister Friedrich, jetzt live aus Berlin. Eine Einschätzung von Ulrich Deppendorf.
Am Ende verlor Hans-Peter Friedrich die Unterstützung nicht nur der Unionsparteien, sondern auch die der Kanzlerin. Sie wollte keine Hängepartie bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ob gegen den ehemaligen Innen- und jetzt ehemaligen Landwirtschaftsminister ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Er wäre eine Dauerbelastung für Merkel, Seehofer und die Union geworden. So blieb einem verbitterten Minister dann nur noch der Rücktritt. Doch auch die SPD und hier besonders der jetzige Fraktionschef Thomas Oppermann wegen seines Telefonats mit dem BKA-Chef Zierke müssen sich weitere Fragen gefallen lassen, ob aus Parteikreisen nicht doch Informationen an Sebastian Edati geflossen sind. Für die Große Koalition ist das die erste große Krise. Schon grummelt es unterhalb des Führungsduos Merkel-Gabriel, besonders in Kreisen der Union gegen die Sozialdemokraten. Ein Nachfolger wird wohl schon morgen von CSU-Chef Horst Seehofer bekannt gegeben. Einiges deutet heute Abend auf Stefan Müller, den jungen parlamentarischen CSU-Staatssekretär im Forschungsministerium. Aber Horst Seehofer ist ja immer für Überraschungen gut. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Im Fall Edati hat die Staatsanwaltschaft Hannover heute zum ersten Mal bestätigt, dass sie den früheren Bundestagsabgeordneten verdächtigt, kinderpornografisches Material besessen zu haben. Was sie bisher gefunden habe, scheine aber knapp unterhalb der Strafbarkeitsschwelle zu liegen. Im Übrigen äußerte sich die Behörde empört darüber, dass Teile der Ermittlungsakten trotz Geheimhaltung öffentlich bekannt geworden seien.
Es ist ein wohl beispielloser Vorgang in der Justizgeschichte. Die Staatsanwaltschaft Hannover fühlt sich genötigt, aus einem laufenden Ermittlungsverfahren zu berichten. Zu groß wurde der Druck. Und die Akte Edati, die bringt sie direkt mit. Diesen Strategiewechsel am Tag 4 begründet der Oberstaatsanwalt damit, dass die Medien sowieso schon fast alles erfahren hätten. Einige Details sind dann aber doch neu. So soll Sebastian Edati sich 31 Filme und Fotosets von nackten Jungen gekauft haben. Aufnahmen in der Grauzone zur Kinderpornografie. Über 5 Jahre lang und sich dabei konspirativ verhalten haben.
Er hat verschiedene E-Mail-Adressen benutzt. Das downgeloadete Material war an einer Adresse heruntergeladen, die mehreren Nutzern zugänglich war, nämlich dem IT-Referat des Deutschen Bundestages, sodass eine Identifizierung schwierig sein wird. Und es ist so, dass für die Kreditkartenzahlungen nach unseren Erkenntnissen zuvor auch erst Konten eingerichtet wurden.
Trotzdem prüften die Ermittler erst einmal 3 Monate, ob sie gegen Edati wirklich ermitteln wollen. 3 Monate, in denen ihre Informationen die Runde machten.
Es macht uns auch relativ fassungslos, dass offenbar breite Teile der Polizei und der Innenministerien sich mit dem Fall Edati bereits beschäftigt haben und strafrechtliche Wertung hierzu abgegeben haben, bevor die Justiz überhaupt in den Besitz der entsprechenden Strafakte kam.
Die Strafakte Edati. Er könnte nun angeklagt werden.
Mehr zur Affäre um den SPD-Politiker Edati finden Sie im Internet auf tagesschau.de. Auch in Italien muss die Regierung umgebildet werden. Ministerpräsident Letta reichte heute, wie angekündigt, seinen Rücktritt ein. Präsident Napolitano wird voraussichtlich am Wochenende einen Nachfolger damit beauftragen, ein neues Kabinett zu bilden. Als aussichtsreichster Kandidat gilt der Chef der Demokratischen Partei, Renzi. Er hatte seinem Parteifreund Letta vorgeworfen, Wirtschaftsreformen zu verschleppen und ihn zum Rücktritt gedrängt.
Jetzt ist er wieder am Zug. Der 88-jährige Staatspräsident Giorgio Napolitano muss den Übergang auf die neue Regierung Renzi organisieren, ohne Neuwahlen, wie es heißt. Renzi wird der 3. Ministerpräsident in Folge ohne Wahllegitimierung. Die Wirtschaftskrise gefährdet die Demokratie. In Italien war heute der Tag des Abschiednehmens. Matteo Renzi, noch Bürgermeister von Florenz, nahm in seinem Rathaus Abschied von Mitarbeitern und Bürgern. Ciao. Renzi liebt das Bad in der Menge Basisnähe. So legitimierte er seine Politik. Im Palazzo Chigi in Rom nahm noch Ministerpräsident Enrico Letta Abschied mit einer letzten Ministerrunde. Sichtlich entspannt, vielleicht sogar erlöst, nahm Letta den Privatwagen, um Staatspräsident Napolitano seinen Rücktritt einzureichen. Zurückgemeldet hat sich heute Silvio Berlusconi. Seine Partei Forza Italia will die Gunst des Machtvakuums nutzen. Renzi zieht nicht in den Ministerpräsidentenpalast ein durch eine Wahl, nicht durch das Votum der Italiener. Und diese Anomalie in unserem Land ist sicher nicht positiv. Auch Italiens Bürger sind sich des Risikos bewusst, das durch Renzis Putsch innerhalb der Sozialdemokratischen Partei ausgelöst wurde. Wir jungen Menschen suchen in dieser Lage nur nach einem Hoffnungsschimmer. Ich weiß aber nicht, ob Renzi der richtige Weg ist. Italien erwartet von seinem Politjungstar Matteo Renzi jetzt Sach- und Fachkompetenz. Denn die Bürger, die Wirtschaft, auch das Ausland, sie alle warten, dass endlich die Reformen angepackt werden, die seit langem versprochen sind. Und Italien endlich aus der Krise herausfindet.
Alle in der Ukraine inhaftierten regierungskritischen Demonstranten sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Kiew wieder auf freiem Fuß. Es handele sich um mehr als 200 Menschen, die zwischen Ende Dezember und Anfang Februar in Haft genommen worden seien. Die Strafverfolgung soll aber nur eingestellt werden, wenn die Oppositionellen besetzte Gebäude und Plätze räumen. Nach dem Amnestiegesetz läuft die Frist dafür in 3 Tagen ab. Die Krise in der Ukraine hat heute auch die Gespräche von Außenminister Steinmeier in Moskau beherrscht. Nach gegenseitigen Vorwürfen waren Steinmeier und sein russischer Amtskollege Lavrov um Entspannung bemüht. Die Entscheidung über den Kurs ihres Landes liege bei den Ukrainern selbst, betonten beide Politiker. Sie kündigten außerdem an, dass NATO und Russland die Vernichtung syrischer Chemiewaffen gemeinsam absichern wollen. Freiberufliche tätige Hebammen laufen Gefahr, in Existenznot zu geraten. Grund sind ihre Haftpflichtversicherungen. Auch die Nürnberger kündigte die Zusammenarbeit mit den Hebammenverbänden auf, zum Sommer 2015. Ohne Absicherung aber dürfen Geburtshelferinnen nicht arbeiten. Zuletzt waren immer mehr Hebammen aus ihrem Job ausgestiegen, weil sie die steigenden Versicherungsprämien nicht mehr zahlen konnten.
Sandrina Seide macht ihre Arbeit als freiberufliche Hebamme aus Leidenschaft. Sie hilft jungen Familien mit ihren Säuglingen. Dass sie ihren Beruf vielleicht bald nicht mehr ausüben kann, ist für sie unfassbar.
Ich komme mir persönlich dann so vor, als wäre meine Arbeit, die ich tue, für Familien da zu sein, völlig belanglos. Also man kann sie so einfach wegstreichen.
Denn zum Sommer 2015 hat die letzte Versicherung, die Nürnberger, den Hebammen ihren Haftpflichtschutz gekündigt. Die Kosten für Behandlungsfehler von Hebammen bei der Geburt sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. 2,5 Millionen Euro fallen im Durchschnitt pro Kind an.
Dank des medizinischen Fortschrittes leben auch Schwerstgeschädigte, glücklicherweise muss man sagen, deutlich länger. Die Lebenserwartung ist gestiegen. Damit fallen aber auch länger Therapie- und Pflegekosten an, die geleistet werden vom Versicherer.
Trotz hoher Versicherungsprämien für die Versicherer lohnt sich das nicht mehr. Die Hebammen sehen eine Lösung darin, dass die Kosten, die Haftpflichtversicherer im Schadensfall leisten müssen, gedeckelt werden. Den Restbetrag sollen die Sozialversicherungen übernehmen.
Es gibt klare gesetzliche Vorgaben, dass wir, wenn jemand einen solchen Schaden in Anführungszeichen anrichtet, dann natürlich auch denjenigen dazu bitten müssen, das zu erstatten. Ansonsten müssen es die Beitragszahler aus ihren Portemonnaies zahlen. Das wäre gegen das Gesetz.
Über die Probleme der Hebammen und deren Lösung berät seit einem Jahr eine Arbeitsgruppe verschiedener Ministerien. Die Ergebnisse werden demnächst erwartet. Für Sandrina Seide und ihre Kolleginnen höchste Zeit.
Eine Nachtaufnahme mit Flüchtlingen in Djibouti ist das Weltpressefoto des Jahres 2013. Den mit 10.000 Euro dotierten Preis gewann der US-Amerikaner John Stanmeyer. Er machte das Bild am Strand des ostafrikanischen Landes, das als Sammelplatz für Migranten auf dem Weg nach Europa und in den Mittleren Osten gilt. Zur Belichtung nutzte Stanmeyer nur das Sonnenlicht und die Displaybeleuchtung hochgehaltener Handys.
Stop! Don't move, please! Don't move!
Flüchtlinge auf hoher See in Lebensgefahr. Das sind die Szenen, die wir aus den Nachrichten kennen. Bedrückende, dramatische Momente. Einen anderen Blick auf das Thema Migration zeigt das Pressefoto des Jahres 2013, heute präsentiert in Amsterdam. Der US-Fotograf John Stanmeyer hat es in Afrika am Strand von Djibouti gemacht, im Mondlicht. Flüchtlinge halten ihre Handys hoch in der Hoffnung auf Empfang. Natürlich geht es auf dem Bild auch um Migration, so die Jury. Aber für mich am wichtigsten ist eine viel weitergehende Idee. Diese Menschen fühlen sich komplett einsam und alle versuchen, sie zu kommunizieren, sich mit anderen Menschen in der Welt zu verbinden. Überlebende des Taifun Haiyan, das Massaker in einem Einkaufszentrum in Nairobi, aber auch sportliche Momentaufnahmen. Der World Press Photo Award wird in insgesamt 9 Kategorien verliehen.
Bei den Olympischen Winterspielen ist das deutsche Team am 7. Wettkampftag ohne Medaille geblieben. Im Biathlonrennen über 15 Kilometer schaffte es keine DSV-Athletin unter die Top 10. Ein kleines Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Skirennläufer und Medaillenkandidat Felix Neureuther. Er hatte auf dem Weg zum Abflug nach Sotschi einen Autounfall.
Der Hoffnungsträger der deutschen Alpinskifahrer ist wohl mit dem Schrecken davongekommen. Felix Neureuther verunglückt bei Blitzeis auf der Autobahn Richtung Münchner Flughafen. Sein Wagen kommt ins Schleudern und prallt gegen die Leitplanke. Die Polizei hat routinemäßig Ermittlungen aufgenommen.
Es ist Gott sei Dank jetzt glimpflich ausgegangen. Und ich kann heute noch nicht fliegen, aber ich werde dann morgen nach Sotschi reisen. Und von dem her ist Gott sei Dank ganz gut ausgegangen.
Ein Schleudertrauma und 2 Rippenprellungen wurden diagnostiziert. Ob ihn die Verletzungen bei seinen Rennen in Sotschi behindern werden, ist noch nicht klar. Am Mittwoch will Neureuther im Riesenslalom eine Medaille gewinnen. Davon waren die deutschen Biathletinnen heute weit entfernt. Tränen und Ratlosigkeit nach dem 15 Kilometer Einzelrennen. Beste Deutsche ist Laura Dahlmeier. Die 20-Jährige überzeugt zumindest am Schießstand. Nur ein Fehler bei 20 Schüssen. Trotzdem läuft sie hinterher. Fast 3,5 Minuten Rückstand im Ziel, Platz 13. Die anderen werden 20. und 38. Franziska Preuß gibt auf. In einer anderen Liga läuft weiterhin die Weißrussin Daria Domracheva. Mit ebenfalls einem Schießfehler siegt sie klar. Da jubelt wenigstens ein Deutscher, Klaus Siebert aus Altenberg, der Trainer von Domracheva, für die es die 2. Goldmedaille ist. Sie dominiert, wie vor 4 Jahren, Magdalena Neuner.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 15. Februar.
Ein Orkantief zieht von Irland zur Nordsee. Mit ihm strömt morgen für die Jahreszeit sehr milde Luft zu uns nach Deutschland. In der Nacht ist es im Osten und Nordosten zunächst klar, später ziehen aber auch dort dichte Wolken vorüber, die gebietsweise Regen bringen, vor allem an den Küsten. Am Tag regnet es in einem Streifen vom Südwesten bis in die Mitte, auch an der Nordsee fallen einzelne Schauer, im Südosten ist es sonnig und frühlingshaft. Im Nordwesten morgen schwere Sturmböen, an der Küste sowie in einigen Hochlagen muss mit Orkanböen gerechnet werden. In der Nacht 7 Grad im Westen und minus 2 Grad in einigen Alpentälern. Im Laufe des Tages steigen die Werte an auf 8 Grad auf Rügen und bis 18 Grad in Südbayern. Die Aussichten. Am Sonntag unbeständiges Wetter, im Nordwesten ist Graupel dabei, auf den höheren Bergen Schnee. Im Südosten regnet oder schneit es länger. Am Montag ist es relativ freundlich, bis 12 Grad. Am Dienstag im Norden und Westen einige Wolken, gebietsweise regnet es, Richtung Südosten mehr Sonne als Wolken.
Karen Mioska meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Nach Friedrichs Rücktritt, warum die Affäre noch lange nicht ausgestanden ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.